Too Long Didn't Read, der Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Hallo, mein Name ist Alex Demirovic. Ich begrüße euch zum Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Heute wollen wir ein Buch von Alexandra Kollontai besprechen, die Situation der Frau in der gesellschaftlichen Entwicklung. Bei dem Buch handelt es sich um 14 Vorlesungen vor Arbeiterinnen und Bäuerinnen an der Sverdlov-Universität 1921. Bevor ich auf dieses Buch näher eingehe, einige Informationen, ein kleiner Überblick über Alexandra Kollontai selbst, die ja wirklich eine bedeutende Revolutionärin war und auch sehr Wichtiges zur Frauenbefreiung beigetragen hat. Alexandra Michailowna Kollontai ist im März, 19. März 1872 in St. Petersburg geboren und am 19. März 1952, also knapp vor ihrem 80. Geburtstag, in Moskau gestorben. Sie ist eine geborene Domontowitsch. Ihr Vater war Mitglied des Generalstabs Anfang des 20. Jahrhunderts. Ihre Mutter war gebürtige Finnin. Die Mutter wollte auch nicht, dass sie in eine öffentliche Schule geht. Sie hatte also eine Hauslehrerin und war eben schon auch früh fähig, in 5 Sprachen zu sprechen, also Finnisch, Russisch, Deutsch, Englisch und Französisch. Das ist gar nicht unwichtig dann für ihre Kompetenzen, auch in den späteren Jahrzehnten, als sie dann in Westeuropa in Exil war. Um der Enge des elterlichen Haushalts zu entfliehen und auch um eine Vernunftehe zu vermeiden, die die Eltern gerne gesehen hätten, heiratete sie 1893 einen Cousin, Wladimir Kollontai. Kollontai war Ingenieur und nahm Alexandra bei einer Gelegenheit mit, eine Fabrik anzuschauen, in der er neue Belüftungssysteme einbauen sollte. Und das schockierte Alexandra Kollontai so sehr, also die Misere der Arbeiter, der Arbeiterin, dass sie danach dann anfing, sich umzuorientieren. Also man kann annehmen, dass sie schon sowieso sehr engagierten Blick auf die soziale Situation in Russland hatte. Aber das gab ihr sozusagen den Impuls, sich mit marxistischer Literatur, mit linker Literatur zu befassen und dann auch sich politisch zu engagieren. Das führte dazu, dass sie 1898 für ein Jahr nach Zürich ging, gar nicht um dort zu studieren, wie so viele andere Russinnen oder Russen, sondern um dort näher vertraut zu werden mit sozial- und wirtschaftswissenschaftlicher Literatur. Von dem dortigen Professor wurde sie dann auch weiter empfohlen nach England, wo sie dann auch eine Weile war bei den beiden Webs, die sich mit industrieller Demokratie und Gildensozialismus befasst haben. In dieser Zeit und dann auch bei späteren Aufenthalten lernte sie dann Plechanow kennen und andere russische Exillinke. 1899, also nach ihrer Rückkehr aus der Schweiz und England, wurde sie dann Mitglied der Sozialdemokratie und ganz charakteristisch für sie ist, dass sie bis 1915 sowohl mit den Menschewiki als auch mit den Bolschewiki, also der Mehrheitsfraktion der Sozialdemokratischen Partei Russlands, zusammenarbeitete. Sie engagierte sich in dieser Zeit politisch sehr. Also 1905 nahm sie an der großen Demonstration zum Winterpalais teil, auf der dann eben eine ganze Menge Menschen erschossen wurden und die erste große Revolution auslöste. In dieser Zeit begann sie sich auch ausführlich mit Fragen der Frauenemanzipation zu befassen und nahm entsprechend 1907 an einer Konferenz der Sozialistin in Stuttgart teil, wo sie auch eng mit Clara Zetkin zusammenarbeitete. sie wurde dann auch Mitglied in der deutschen Sozialdemokratie und der französischen Sozialdemokratie, machte dort dann auch politische Arbeit in der Form von Agitation, von Streikorganisation, also war auch da sehr engagiert. In ihrem Buch »Ich habe viele Leben gelebt« schildert sie die Situation, wie dann die Abstimmung in Deutschland im Reichstag stattgefunden hat, also die Zustimmung der Sozialdemokratie für die Kriegskredite. Ich finde, das ist eine sehr eindringliche Beschreibung dieser wirklich weltgeschichtlichen historischen Situation, an der sie da teilgenommen hat und im engen Kontakt stand mit Karl Liebknecht und auch mit anderen Vertretern der Sozialdemokratie wie Karl Kautsky und Ledebur, und auch ihre tiefe Enttäuschung dann über das Verhalten der sozialdemokratischen Führungskräfte, die sie ja teilweise enger und auch schon seit Jahren kannte. Sie war in dieser Phase ganz allgemein friedenspolitisch orientiert, also trat für die Niederlegung der Waffen ein, und wurde dann unmittelbar nach Kriegsausbruch Anfang August von der deutschen Regierung verhaftet, als linke Russin dann aber auch schnell wieder in Freiheit entlassen, aber wurde dann abgeschoben, konnte dann nach Dänemark gehen und über Schweden landete sie dann im Exil in Norwegen. In dieser Zeit befasste sie sich weiter intensiv mit Fragen des Verhältnisses von Politik und Krieg und übernahm dann auch die leninsche Position, also das, was dann für die Zimmerwalter Linke so entscheidend wurde, nämlich Lenins Überlegung, den Krieg zwischen den imperialistischen Mächten zu nutzen, um einen Bürgerkrieg mit dem Ziel des Sozialismus, des Kommunismus anzuzielen. Also das heißt, eine Umwandlung dieser Situation, also die Tatsache zu nutzen, dass eben die Arbeiter unter Waffen standen und den Krieg eigentlich abgelehnt haben und dass dann die Zeit reif sei für eine Revolution, die auch dann in der Lage wäre, sich mit militärischen Mitteln zu behaupten. Kollontai folgte dieser Position, vertrat sie dann eben auch in Norwegen und auf Bitten von Lenin nahm sie dann auch eine Einladung an, zweimal in die USA zu reisen, um dort für mehrere Monate Vorträge zu halten, um darauf hinzuwirken, dass die US-amerikanische Arbeiterbewegung sich nicht an diesem imperialistischen Krieg beteiligen würde. Es ist interessant, wie sie diese Situation schildert, also dass sie ja dort dann in diesen 2 oder 3 Monaten, die sie jeweils dort war, jeden Tag 1 bis 2 Vorträge halten musste oder wollte. Ja, also ihr nahegelegt wurde, sie zu halten und sie dann völlig erschöpft war und es so trostlos fand, auch die amerikanischen Städte, die Arbeiterbewegung in den USA so reformistisch. Also sie vermittelt, finde ich, einen ganz schönen Einblick in die unterschiedlichen Gruppierungen der US-amerikanischen Arbeiterbewegung mit den unterschiedlichen Migrationshintergründen. 1917 war sie schon zurück in Norwegen, erfuhr dann aus der Presse vom Ausbruch der Revolution in Russland und ging dann sehr schnell zurück in ihr Herkunftsland, um sich dann dort in der Revolution selber zu engagieren. Tat es auch, wurde kurzzeitig inhaftiert von der Kerensky-Regierung. Mit Hilfe von Gorki wurde sie dann auf Kaution freigelassen. Mit Gorki hatte sie ein ziemlich enges Verhältnis. Gorki war auch derjenige, mit dem sie viele Gespräche führte auf Capri, als sie ihr Buch über die sozialen Grundlagen der Frauenfrage verfasste. Also das Buch ist 1909 erschienen. 1 von 3, wenn man so will, sozialwissenschaftlichen Studien. Das erste hatte zum Gegenstand das Leben der finnischen Arbeiter. Helmut Steiner sagt, dass es das erste marxistische Buch, die erste marxistische Analyse der finnischen Situation ist, also etwa zeitgleich zu dem Buch von Rosa Luxemburg über die polnische Situation. Und dann gibt es noch das Buch Gesellschaft und Mutterschaft von 1916. von Alexandra Kollontai, also drei größere Werke, in denen sie sich mit der Lage der Frauen in Russland, aber dann auch eben in Europa befasst. Also die finanzielle Situation, die staatlichen Mutterschutzmaßnahmen, die rechtliche Lage, also eine sehr akribische Zusammenstellung. Diese Bücher liegen nicht auf Deutsch vor, also das, was ich jetzt hier sage, bezieht sich auf einen Text von Helmut Steiner, den ich sehr instruktiv finde. Kollontai war ja eng verbunden mit Lenin aus der gemeinsamen Politik gegen den Krieg. Die Umwandlung in den Bürgerkrieg wurde dann von Lenin gebeten, Volkskommissarin für soziale Fürsorge zu werden. Und damit wurde sie erste Ministerin der Welt, das wird immer so betont, trat aber schon nach Monaten von diesem Amt wieder zurück, weil sie mit dem Friedensvertrag von Brest-Litovsk nicht einverstanden war. Ihrer Ansicht nach beinhaltete der zu viele Konzessionen an das Deutsche Reich. Immerhin reichte es, um dann schon auch eine Reihe von Gesetzesmaßnahmen auf den Weg zu bringen, die entsprechend ihren Überlegungen zu Mutterschutz, zu Eherecht, zu Abtreibung und so weiter dann von Bedeutung werden sollten. Also darauf werde ich ja dann gleich noch eingehen. Sie übernahm dann 1920 den Vorsitz der Frauenabteilung beim Zentralkomitee der Kommunistischen Partei. Das machte sie bis 1922. Dazwischen engagierte sie sich sehr im Umfeld der Arbeiteropposition. Das ist aus meiner Sicht eine wirklich bedeutende Phase in ihrem Leben. Also der Haupttext, den sie da geschrieben hat, ist wirklich ein beeindruckendes Dokument für eine radikale, demokratische, sozialistisch-kommunistische Position, in der sie die Entwicklung der Sowjetunion zu dieser Zeit sehr intensiv beobachtet und kritisiert. Und ihr Haupteinwand besteht in dem Vorwurf der Bürokratisierung, wobei Bürokratisierung ist fast ein bisschen zu oberflächlich, weil sie damit auch auf die veränderte soziale Zusammensetzung der Partei und der staatlichen Verwaltung hinweisen will. Das ist ein Argument, was sich später dann auch in der Staatstheorie von Nikos Poulantzas findet, interessanterweise, dass sie nämlich ausführt, dass die Partei eben, weil sie so eng verbunden ist mit den Staatsapparaten, der Ort wird für viele Karrieristen, also für viele Menschen, die versucht haben, in die Partei zu gelangen und die Radikalität der Politik der Partei zu brechen. Ihr Argument ist, dass es deswegen notwendig ist, unbedingt die Gewerkschaften zu stärken, also den Einfluss der Gewerkschaften auf die gesamte Politik, insbesondere natürlich die Wirtschaftspolitik, die Sozialpolitik, um genau solche bürgerlichen Tendenzen in der Partei und dann in der staatlichen Verwaltung zu brechen. Diese energische Kritik an der russischen Entwicklung unter der neuen ökonomischen Politik, die sie da betreibt, ging ja einher mit einer scharfen Kritik und Ablehnung der Position von Lenin und Trotzki und führte dazu, dass Lenin dann seinerseits einen Ausschlussantrag gestellt hat, also Kollontai aus der Partei auszuschließen. Dieser Antrag ging nicht durch. Für Kollontai waren das aber Diskussionen, die sie dazu brachte, dann durch Vermittlung von Stalin, den sie darum bat, ihr andere Aufgaben zu geben, ins Ausland zu gehen als Botschafterin, so dass sie dann eben auch erste Botschafterin der Welt wurde, also die Sowjetunion vertrat und dazu beitrug, dass die Sowjetunion von Norwegen anerkannt wurde. Sie war beteiligt an Verhandlungen über einen Friedensvertrag. Also sie war dann eben auf diplomatischem Parkett sehr aktiv und in ihren Erinnerungen, ich habe viele Leben gelebt, schildert sie diese Situation, die ich glaube, für Frauen in solchen Positionen dann immer mal wieder auftauchen, dass eben der norwegische König die Botschafter in seine Privaträume einlädt, mit ihm Zigarre zu rauchen und zu trinken und die Frauen mit der Gemahlin des Königs eben dann sich zu einem Frauentreffen zusammensetzen und Kollontai eigentlich dann gar nicht wusste, was sie tun sollte, alleine stand und der König sie dann eingeladen hat, sich zu der Männerrunde zu gesellen. Also diese paradoxe Situation der Festlegung der Geschlechter. Also Diese Funktion der Botschafterin nahm sie bis 1945 wahr und lebte dann bis zu ihrem Tod 7 Jahre in Moskau, wo sie dann eben starb. Von Kollontai wird immer wieder gesagt, dass sie eine Art Glas-Wasser-Theorie der Sexualität habe. Das wird immer wieder kolportiert und daran lässt sich eben auch Zweifel äußern. Also mit Blick auch auf ihre Überlegungen zu einer emanzipierten Lebensform von Frauen ist das vielleicht doch wichtig. Also Helmut Steinert zitiert diesen Zusammenhang. Das ist ein Zitat von Lenin. Sie kennen gewiss die famose Theorie, dass in der kommunistischen Gesellschaft die Befriedigung des sexuellen Trieblebens, des Liebesbedürfnisses so einfach und belanglos sei wie das Trinken eines Glases Wasser. Diese Glas-Wasser-Theorie hat einen Teil unserer Jugend toll gemacht, ganz toll. Sie ist vielen jungen Burschen und Mädchen zum Verhängnis geworden. Ihre Anhänger behaupten, dass sie marxistisch sei. Diese berühmte Glas-Wasser-Theorie halte ich für vollständig unmarxistisch. Also nach meiner Ansicht gibt die jetzt häufig beobachtete Hypertrophie des Sexuellen nicht Lebensfreude und Lebenskraft. Sie nimmt nur davon. In dem Zeitalter der Revolution ist es schlimm, ganz schlimm. Also Lenin argumentiert gar nicht für Askese, sondern für ein anderes Verhältnis zur Sexualität. Der Kommunismus soll nicht, so sagt er eben im Gespräch mit Clara Zetkin, soll nicht Askese bringen, sondern Lebensfreude, Lebenskraft, auch durch erfülltes Liebesleben. Also nicht eine Art naturalisiertes Verständnis von Sexualität, sondern eben eins, was mit Sympathie, mit Erfüllung im erotischen Verhältnis von Person verbunden ist. Das ist eben interessant, also diese Frage, weil es ja eben verschiedene Wellen auch der Rezeption der Texte von Kollontai gegeben hat. Es ist eben interessant zu sehen, dass ihre Texte immer wieder von Neuem rezipiert werden, also vor allen Dingen der Erzählband auch Wege der Liebe Grundlage wurde für viele Diskussionen über andere Formen der Beziehung und des Verhältnisses zur Sexualität. In dem Buch, auf das ich jetzt hier näher eingehen will, spielen diese Fragen der Sexualität eigentlich keine größere Rolle. Es gibt Texte, in denen sie diese Fragen behandelt, kleinere Texte, Briefwechsel. Hier geht es jetzt eben um das Verhältnis, gesellschaftliche Situation der Frau. Und natürlich spielt auch da die Frage der Emanzipation der Frau eine zentrale Rolle. In diesen Vorlesungen geht Kollontai auf die Sexualitätsproblematik gar nicht näher ein. Genau genommen diskutiert sie dort Fragen, die wir vielleicht heute eher unter dem Gesichtspunkt der sozialen Infrastruktur oder des Infrastruktursozialismus behandeln würden. Also sie stellt sich die Frage, wie müssen eigentlich die Bedingungen sein dafür, dass die Frauen aus der Sklaverei von Familie und Unterordnung unter den Mann herausgelöst werden. Also wie sie sich emanzipieren können. Das heißt, veränderte Lebensverhältnisse, und die veränderten Lebensverhältnisse bedingen jetzt zunächst mal ökonomische Veränderungen. Die Vorlesungen selbst behandeln die gesellschaftliche Situation der Frau in einer sehr, sehr langen Perspektive, nämlich seit dem Urkommunismus, also über mehrere Zehntausende Jahre, erörtert sie das, nimmt das in den Blick. Es ist nicht klar, worauf sie sich da genau bezieht. Also sie nennt dann zwischendurch ein Buch von Marianne Weber über das Mutterrecht, dann ein Buch von Bachofen über das Mutterrecht. Also man merkt, dass sie wirklich sehr, sehr viel gelesen hat. Sie bezieht sich auch immer wieder auf Märchen und Sagen als Quellen, ja, in denen über die Situation von Frauen berichtet wird. Auch über antike Literatur, also die Literatur antiker Autoren, griechische und römische Autoren. Also das Buch vermittelt den Eindruck, also von großer Bildung. Es ist sehr weit gespannt. nimmt also vieles auf, aber man muss natürlich auch sagen, dass mittlerweile die historische und archäologische Forschung zu Frauen, Familie, zu Kindern, klar, nach weit über 100 Jahren sehr viel weitergegangen ist und sehr viele Kenntnisse auch vorliegen, wie die Verhältnisse dann im Einzelnen waren. Deswegen will ich ja auch gar nicht so sehr auf diese historischen Details eingehen. Für Kollontai ist von entscheidender Bedeutung, wie sich die wirtschaftliche Situation der Frau herausgebildet hat, so dass sie eben in einem Familienverband untergeordnet wurde, ja, und das eben sich vor allen Dingen festmacht auch an diesem Verhältnis zur Mutterschaft, also die Mutterschaft eine der zentralen Mechanismen ist in dem Prozess der Unterwerfung der Frau. Und das erklärt sie eben, wenn man das jetzt von diesen frühen Phasen, Perioden her nimmt, eben damit, dass in diesen Phasen die Agrargesellschaften eben Gesellschaften sind, in denen die Frauen für die Ernährung sorgen, Kinder gebären, dann das Wissen erwerben und damit die Kontinuität einer Gemeinschaft auch absichern. Und aus der Sicht von Kollontai sind das eher gesellschaftliche Zusammenhänge, die matriarchal organisiert sind, also über die Dominanz, wenn man so will, der Mütter, also ein elaboriertes Wissen über natürliche Gegebenheiten und Regelmäßigkeiten und demgegenüber die nomadischen Gesellschaften, die mit Herden umherziehen und häufig eben auch Raubökonomien darstellen aus ihrer Sicht, also in denen ja sogenannte männliche Verhaltensmuster eben dann vor allen Dingen gelten, also Kraft und Muskelstärke. Für sie ist es eben auch interessant, dass sie dann die intellektuellen Kompetenzen eher bei den Agrargesellschaften sieht, also die feine Beobachtung, die Fähigkeit, den Boden zu bearbeiten, Nahrung zu sichern, auch über die langen Dürreperioden oder die Jahreszeiten. Also, dass sie da sozusagen auch nur intellektuelle Kompetenz bei den Frauen vermutet, die sie bei Männern nicht sieht. Darüber kann man natürlich streiten, ob das sinnvoll ist, weil ja auch die Beobachtung von Wildtieren oder die Zähmung, die Züchtung von Tieren ja durchaus auch einhergehen mit Gewohnheiten, mit Kenntnissen und dergleichen mehr. Also da kommt so ein bisschen ein Dreh rein, der nicht immer ganz logisch ist. Aber jedenfalls ist es klar, dass sie so versucht, die ökonomische Lage der Frauen, also auch die Frage des Eigentums, zu einem relevanten Gesichtspunkt zu machen. Aber, und das ist für ihre Analyse der feudalen und der kapitalistischen Entwicklung von großer Bedeutung, dass sie eben betont, naja, das ist einerseits das Privateigentum, das stabilisiert eben dann bestimmte Praktiken, aber entscheidend ist die gesellschaftliche Arbeitsteilung, also dass durch eine bestimmte Art der Arbeitsteilung die Frauen eben nicht die Verfügung über die Produktionsmittel haben oder nicht an der täglichen Arbeit, der produktiven Arbeit teilnehmen, die die Gesellschaft erhält, sondern abgeschoben werden in den intimen Bereich von familiären Zusammenhängen, also Mutterschaft, Erziehung, Küche. Also dass schon sehr früh aus ihrer Sicht genau diese Besonderheit geschaffen wird, der Kontrolle, der Macht, der Verfügungsrechte von Männern über die Frauen und sehr, sehr viel dann eben verbunden ist auch mit erbrechtlichen Fragen, also eben die Kontrolle über den Körper der Frau, die Gebärfähigkeit dazu dienen soll, sicherzustellen, dass die Erbfolge gewährleistet ist, also das Eigentum an einen Erben übertragen wird. Das ist etwas, was sie dann doch auch immer wieder betont. Auch da stellt sich ja, finde ich, die interessante Frage, warum wollen Herrschende eigentlich die Übergabe an einen Erben oder an die nächste Generation so sicherstellen? Also was ist eigentlich das Interesse an der Aufrechterhaltung der Herrschaft? Wie übersetzt sich das eben in eine Vielzahl von Überzeugungen und Praktiken? Weil es könnte den Leuten ja auch egal sein, dass eben auch in der nächsten Generation immer noch Menschen beherrscht und ausgebeutet werden. Aber diese Frage behandelt sie gar nicht näher, sondern geht eben davon aus, dass es diese Herrschaftskontinuität gibt, die eben über die Jahrtausende sozusagen zu immer neuen Formen der Unterwerfung von Frauen führt und eben genau dieses hierarchische, heterosexuelle Machtverhältnis konstituieren. Für Kollontai ist eben ganz entscheidend, dass sie der Ansicht ist, dass die Stellung der Frau in der Familie und in der Gesellschaft nicht durch die besondere Eigenart eines Geschlechts bedingt ist, auch nicht durch sogenannte heilige Tradition, also es so zu machen, wie man es immer gemacht hat, auch nicht durch Eigenschaften wie einen geringeren IQ. Das kann man ja noch bis zu Emil Durkheim finden, der in seinen Texten sagt, dass die Frauen geringere Gehirnmasse haben und deswegen einen geringeren IQ, sondern dass sie tatsächlich das als ein gesellschaftliches Herrschaftsverhältnis begreift, das eben geändert werden kann durch eine Veränderung von Eigentumsverhältnissen und der gesellschaftlichen Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern. Ihre Vorstellung geht eben dahin, dass sie sagt, es geht um die Herstellung eines kommunistischen Verhältnisses zwischen den Männern und den Frauen, also die Frauen herauszubringen aus einer Situation, in der sie als minderwertig gelten, in der sie am gesellschaftlichen Leben nicht teilhaben, sondern eben in die Situation gezwungen sind, sich um den Haushalt, die Kinder zu kümmern, also zu kochen, damit auch dem Mann zu gefallen, der eben der Familienernährer ist. Das ist sozusagen ihr zentrales Motiv in diesem Buch, in diesen Vorlesungen, dass sie sich die Frage stellt, was muss eigentlich getan werden, damit Frauen aus dieser Sklaverei herauskommen, die sie in den Haushalt zwingt, also bindet an den Haushalt, an die Gefühlswelt der Ehefrau, an die Gefühlswelt Mutter zu sein und für die Kindererziehung zuständig zu sein und eben diese Art von Unterordnung zu brechen und Emanzipation zu ermöglichen. Darauf zielen dann auch viele der Maßnahmen, die sie im Einzelnen diskutiert. Maßnahmen, von denen sie sagt, dass es ein Versuch ist, ein tastender Versuch, die Emanzipation der Frauen zu ermöglichen, die Gleichheit der Geschlechterordnung herzustellen, in der eben produktives Arbeiten und Mutterschaft vereinbart werden können, weil das ist für sie auch klar, dass die Frauen eben mit ihrer Fähigkeit, Kinder zu gebären, eben von großer gesellschaftlicher Bedeutung sind. Sie thematisiert das nicht so, dass sie sagt, es geht darum, die Gesellschaft auch dahingehend umzubauen, dass die Geburt der Kinder, dass das zum Bezugspunkt wird, sondern ihr Bezugspunkt ist eben eine Balance von produktiver Arbeit und Mutterschaft. Das, finde ich, gibt manchmal auch so ein bisschen einen schrägen Ton in ihren Ausführungen, weil sie Familienarbeit eben gar nicht als eine produktive Tätigkeit fasst. Also das ist genau genommen ein bisschen anders als in der Diskussion, die wir hier ja auch im Podcast vorgestellt haben mit den Überlegungen von Federici und anderen, vielleicht noch Nancy Fraser, dass man sagen kann, na ja, die Arbeit in der Familie, die Care-Arbeit, ist eben Bestandteil von gesellschaftlicher Reproduktion, also bei Frigga Haug, die 4-in-1-Perspektive. Das ist etwas, was Kollontai so gar nicht thematisiert oder interessiert, sondern sie hat die Vorstellung, das ist unproduktive Arbeit. Es geht ihr darum, die Frauen an der gesellschaftlich produktiven Arbeit zu beteiligen. Das heißt, die Familie als Institution wird ihrer Vorstellung nach eher überwunden und wirklich aufgelöst. Und alle diese Arbeiten, die die Frauen in dieses Verhältnis hineinzwingen, der Abhängigkeit, die sollen eben dann überwunden werden. Und deswegen plädiert sie, also bis in die Gesetzgebung hinein, dass es sowas gibt wie Wohnkommunen, wie Volksküchen, breite Infrastruktur der Kinderbetreuung, ja, von der Kinderkrippe über den Kindergarten bis zum Schülerclub, sehr breites Spektrum von Maßnahmen, die eben sicherstellen sollen, dass die Kinder gut versorgt sind, dass sie eben Mahlzeiten bekommen. Ich meine, in mancher Hinsicht kann man denken, ja, vielleicht wirkt das alles so ein bisschen sehr nach dem Gesichtspunkt der Kontrolle oder der staatlichen Regulierung. Andererseits, wenn man sich klar macht, dass ja in unseren Gesellschaften, jetzt Großbritannien, Deutschland, in vielen anderen kapitalistischen Industriestaaten, ja Kinder häufig keine Mahlzeiten zum Mittag bekommen oder die Mütter unter dem Druck stehen, von der Arbeit schnell nach Hause zu gehen und eine Mahlzeit zu kochen. Also, dass man sagen kann, dass eigentlich vieles von dem, was Kollontai da anspricht, nach wie vor von großer Bedeutung ist, ja, nämlich die Kinder zu versorgen in gesellschaftlichen Einrichtungen und damit eben auch die Eigenständigkeit, das emanzipierte Leben von Frauen zu ermöglichen. Dazu gehören dann auch Vorschläge von ihr, bestimmte traditionelle Vorstellungen zu überwinden, die besagen, dass ein uneheliches Kind eine Schande ist, dass diese Frauen gefallen sind. Auch sagt sie sehr nachdrücklich, dass die Idee, es dürfe keinen vorehelichen Sexualverkehr, keine Sexualität geben, völlig abstrus sei und argumentiert auch sehr entschieden für das Recht auf Abtreibung. Und zwar sagt sie, ja klar, die Sowjetunion braucht Arbeitskräfte, insofern ist es gut, wenn Frauen Kinder gebären, gleichzeitig finden Abtreibungen statt und es ist eine der Lebenslügen der bürgerlichen Gesellschaft, dass Abtreibungen nicht stattfinden sollten und deswegen ist es wichtig, dass sie unter hygienischen Bedingungen von Chirurgen durchgeführt werden, sodass eben das Leben der Frauen nicht gefährdet wird durch Abtreibung. Sehr deutlich äußert sie sich gegen Prostitution. Bei Prostitution verwendet sie einen sehr weiten Begriff von Prostitution. Sie rechnet auch viele bürgerliche Ehefrauen zu den Prostituierten. Ja, sie unterscheidet auch bei der Prostitution die Frauen betrifft, die jetzt eben, um eine bestimmte Gefälligkeit zu erhalten, sich prostituieren oder Prostituierte, die gesellschaftlich diskriminiert werden oder scheel angesehen werden. Ihre Strategie geht dahin, zu sagen, alle Frauen müssen, so wie die Männer auch, in den produktiven Wirtschaftskreislauf der Gesellschaft eingebunden sein und tätig an den gesellschaftlichen Prozessen teilnehmen, also mit der Arbeit, mit den Entscheidungen. Das ist ja das, was sie dann auch zur Arbeiteropposition beiträgt, dass es eben auch da um Mitentscheidung von unten geht. Ja, also das ist ja beides 1921 formuliert. Und dass sie auch der Meinung ist, dass Frauen auch an den revolutionären Kämpfen, also an den militärischen Konflikten, sich beteiligen. Das tun sie ihrer Meinung nach eh, aber sie sollten es auch tun, um eben für die Bedingungen ihrer eigenen Emanzipation zu kämpfen. Worum es Kollontai am Ende geht, ist die Überwindung der Praxis der Minderwertigkeit von Frauen, also eine Gleichheit der Frauen in der Gesellschaft, in der gesellschaftlichen Arbeit und auch, und das führt eben zu einer großen Zahl von arbeitsrechtlichen Maßnahmen, den Arbeitsschutz von Frauen, insbesondere dann auch von Müttern. Und immer ist das Ziel, sie am gesellschaftlichen Leben zu beteiligen, sodass sie nicht mehr als Anhängsel des Mannes gelten. Es geht auch nicht allein um die rechtliche, die formelle Gleichstellung, sondern es geht um eine substanzielle Gleichheit, in der die Frauen mit ihrer Arbeit teilhaben am gesellschaftlichen Prozess und den eben auch mitgestalten. Und das bedeutet, dass die Funktion, wie sie sagt, die Funktion der Mutterschaft eingebunden ist in diese Prozesse der Emanzipation und eben nicht dazu beitragen, die Frauen zurückzuwerfen auf die Praxis der Kleinfamilie. Also das ist etwas, was sie ganz grundlegend ablehnt und man könnte sagen, sie ist sozusagen die Anti-Thatcheristin per se. Also wenn Thatcher sagt, Gesellschaft gibt es nicht, sondern nur Familien, dann würde Kollontai sagen, das ist genau das bürgerliche Selbstverständnis, Gesellschaft aufzulösen in einzelne private Wirtschaftseinheiten, Familie. Und das muss überwunden werden durch eine gemeinsame gesellschaftliche Arbeit, die eben alle Individuen gleichermaßen am Prozess beteiligt und Frauen eben dann auch die Möglichkeit gibt, sehr viel Zeit zu haben für sich, für das Verhältnis zu den Kindern, die Beziehung, sodass eben dann auch eine Form von freier Sexualität gelebt werden kann, die, wie sie sagt, dann weggeht von den bürgerlichen Eigentumsansprüchen hin zu kameradschaftlichen Vorstellung von Beziehung, also so dass Menschen zusammenleben können und miteinander ein erotisches Verhältnis haben, dass sie aber auch vielleicht nicht zusammenleben und erotische Verhältnisse haben. Also das ist die unterschiedlichsten Kombination von Umgangsweisen im Verhältnis zu Erotik, zu Kindern, zu Partnerinnen dann eben gibt. Interessant ist, dass sie in diesem Zusammenhang auf Fragen der sexuellen Gewalt gar nicht eingeht, dass sie auch nicht eingeht auf andere sexuelle Orientierung, sondern letztlich sich an dem, wie sie sagt, kommunistischen Verhältnis von Männern und Frauen orientiert, also letztlich an heterosexuellen Beziehungen.
In der bürgerlichen Gesellschaft war die Frau sehr eifrig bemüht, mit Hilfe ihrer Kochkünste ihren Ehemann und Ernährer bei guter Laune zu halten, denn der Mann war der Versorger der Familie. In einem Arbeiterstaat ist aber die Frau ein selbstständiger Mensch und ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass es bei uns sehr viele Frauen geben soll, die aus reinem Zeitvertreib am häuslichen Herd stehen wollen, nur um ihren Mann zu beglücken. Wir müssen eben die Männer so umerziehen, dass sie die menschliche Anziehungskraft und Persönlichkeit ihrer Frau und nicht deren Kochkunst schätzen. Vor dem Hintergrund der Geschichte der Frau ist die Trennung von Küche und Ehe tatsächlich eine sehr wichtige Reform. Für die Frau nicht weniger wichtig als die Trennung von Staat und Kirche.
Zum Gespräch über das Buch von Alexandra Kollontai begrüße ich heute im Studio Sheda Kurt. Hallo Sheda.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Danke.
Ich freue mich, dass das geklappt hat. Ja, wunderbar. Du arbeitest ja als Publizistin und hast auch zwei Bücher geschrieben, von denen zumindest das eine ganz nah am Themenbereich entlang geht von Alexandra Kollontai, nämlich das Buch Radikale Zärtlichkeit, warum Liebe politisch ist. Das zweite Buch hat den Titel Hass von der Macht eines widerständigen Gefühls und dann noch den Hinweis zu einem Sammelband, nämlich Spielkritik, kritische Perspektiven auf Videospiele im Kapitalismus. Ja, ich freue mich, dass du da bist und dann sprechen wir jetzt über Kollontai, also mich würde das interessieren, wie du das einschätzt. Du selbst sprichst ja in deinem Buch über Liebe als einem Gefängnis. Und das ist ja nun wirklich ganz, ganz nah an den Überlegungen von Kollontai. Ja, wie siehst du es?
Also ich glaube, was Alexandra Kollontai und ich da gemeinsam haben, was ich ja auch in meinem Buch Radikale Zärtlichkeit, warum Liebe politisch ist, angehe, ist eigentlich eine gemeinsame, ein Ausgangspunkt der Analyse, der uns gemeinsam ist, eben romantische Liebe als Stabilisator der bürgerlichen Ideologie und der ökonomischen Ordnung. Und auch die Frage, auf welche Art und Weise Eigentums- und Besitzverhältnisse sich eben darin auch unweigerlich spiegeln. Also die Art und Weise, wie wir uns zueinander in Beziehung setzen, einander verwalten wollen, innerhalb dieser Familienzellen, aber auch einander auf eine Art und Weise besitzen wollen. Ja. Und uns eint da, glaube ich, auch eine Feststellung. Da ist die romantische Liebe, die einerseits heilig erklärt wird, die naturalisiert wird, die Und darüber sprechen wir vielleicht ja auch nochmal im Namen auch einer aufopferungsvollen weiblichen Liebe, auch in dem Sinne naturalisiert wird, dass ausgebeutete, entwertete Arbeit im privaten Kontext eben ja zu einer Tätigkeit der Liebe, die Frauen einfach aus ihrer Natur heraus machen und gerne machen, erklärt wird. Also das ist dann eine sehr starke Naturalisierung. Heiligsprechung fast der romantischen Liebe gibt, aber gleichzeitig die wenigsten Menschen wirklich glücklich sind auch in solchen Beziehungen.
Ja.
Das finde ich sehr interessant.
Na ja, gut, ich meine, die Scheidungsquoten sind hoch, es gibt viel Gewalt. Ich meine, gleichzeitig gibt es ja einen Punkt, dass sie darauf hinweist, dass ja unter bürgerlichen Verhältnissen ganz viele Menschen gar keine Familie gründen können, weil sie eben dafür die Ressourcen gar nicht haben. Ne? Nach der Finanzkrise war das ja ein großes Thema, dass in Spanien, in Italien viele Leute keine Wohnung finden, das nicht bezahlen können, auch eine Familie gar nicht versorgen können. Und insofern ist schon die Idee, dass es ökonomische Bedingungen braucht, ja, die emanzipatorisch sind, so wichtig, ja. Also, und dass sie aber sagt, na klar, was wir wollen unter emanzipierten Bedingungen ist ja nicht, dass Männer dann oder die Familie ernähren und Frauen sich dem unterordnen, sondern wir müssen eigentlich weg davon. Und da ist ja ein zentraler Punkt, den du ja stark machst jetzt auch mit dieser Fessel der Gefühle. Und das verbindet sie ja auch mit Mutterschaft. Ja, also neben der Arbeit gesellschaftlich, dass wir uns ernähren, gehört ja dazu die Erzeugung von menschlichem Leben, also die nächste Generation, ja, also die Frau, die in der Familie alles erfüllen soll. Ja. Und ich meine, das ist jetzt so ein bisschen eine wilde Frage, ja. Also, weil das ist ja interessant, dass sie das so thematisiert entlang dieser Dimension der Mutterschaft. Da müssen wir Veränderungen herbeiführen.
Ich meine, damit eigentlich mit diesem Thema, also selbst in feministischen Kontexten, das ist immer wieder meine Erfahrung, also wir können über sehr, sehr vieles sprechen. Also wir können über die gerechte Verteilung von Care-Arbeit sprechen, wir können über Emanzipation sprechen, über körperliche Selbstbestimmung. Aber da, wo man anfängt, die biologische Familie oder biologische Elternschaft an sich in Frage zu stellen, wird es eben wild, wie du es schon gesagt hast.
Ja.
Das ist auch, also damit kann man echt Leute jagen. Und,
ja, das ist ein guter Punkt, ja.
Ich denke immer, eine Gesellschaft ist nur so frei, wie ihre vulnerabelsten Gruppen frei sind. Und zu den sehr vulnerablen Gruppen in unserer Gesellschaft gehören Kinder. Und ich würde sagen, dass Kinder in sehr unfreien Verhältnissen leben, weil Kinder nicht darüber entscheiden können, wie sie leben, wo sie leben, aber vor allem auch mit wem sie leben und wer eigentlich ihre Bezugspersonen sind. Also sie kommen als Erbinnen oder Schuldnerinnen auf die Welt und haben sich ihre GläubigerInnen nicht selbst ausgesucht. Und Alexandra Kollontai beschreibt ja dann auch, wie in der biologischen Kernfamilie eigentlich Kinder auch zu einer Art von Eigentum werden. Also und das finde ich total, also ein sehr, sehr auch revolutionären Gedanken auch schon damals, weil das sind ja auch Überlegungen, die auch FeministInnen auch heute anstellen, also auf welche Art und Weise gewisse Besitzverhältnisse, Eigentumsideologien wirklich so naturalisiert werden. Also da zwischen Mann und Frau können wir uns das irgendwie noch erschließen, wir analysieren das und wir können das in Frage stellen, aber da, wo es um Kinder geht, gibt es gar keine Bereitschaft mehr, das auf eine Art und Weise zu hinterfragen, wie ich das gerade schon gesagt habe. Aber ich glaube, dass gerade da, also wo die Dinge so natürlich daherkommen und so naturalisiert sind, so selbstverständlich sind, dass man sie erst gar nicht in Frage stellen kann, dass da eigentlich sehr viele Knackpunkte und Kernpunkte, die sehr viel über Gesellschaft erzählen und über unsere Vorstellung von dem, was normal und vermeintlich unantastbar ist. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, bei dem Thema sich immer wieder in Erinnerung zu rufen, dass die biologische Kernfamilie eben nicht Natur ist, keiner natürlichen Ordnung entspringt. Das beschreibt ja auch Alexandra Kollontai in diesem Text über die Stellung der Frau im Urkommunismus und sagt, dass dass Frauen oder dass gebärende Menschen in anderen Gesellschaftsformen, also wie zum Beispiel im Urkommunismus, eine Vorrangstellung hatten in Gesellschaften, aber nicht, weil sie Mütter waren, sondern weil sie Haupterzeugerin waren, also HauptproduzentInnen. Also das, die Bedeutung.
In beiden Hinsichten.
Genau. Und das,
also Lebensmittel und Leben.
Ganz genau. Ja. Und dass es sozusagen gar keine ideologische Verklärung von Mutterschaft gab, die dann sozusagen erst später dazu gedichtet wurde, auch im Zuge dieser Errichtung dieser Familienzellen, um auf eine Art und Weise eben die Arbeit, die da vollrichtet wird, die Rollenzuweisung, die vergeschlechtlichten Rollenzuweisungen und Produktionsverhältnisse eben in dem Sinne zu naturalisieren und sie derart zu romantisieren, dass wir sie nicht mehr in Frage stellen.
Wie ist das aus deiner Sicht? Manchmal lese ich, also an manchen Stellen könnte man denken, Kollontai nimmt eine Diskussion vorweg, die jetzt so in den letzten Jahren ja auch in der queer-theoretischen und feministischen Diskussion ist, nämlich über Kinship. Also das war ja jetzt ein wichtiges Argument. Also Kinder sind kein Eigentum. Die Kernfamilie, die sozusagen als Wirtschaftszelle, ja, und die Frau, die eben in dieser Wirtschaftszelle jetzt alle Leistungen erbringen muss, also die wirtschaftliche Leistung des Kochens, der Kindererziehung, der emotionalen Versorgung, das ist, glaube ich, wirklich ein wichtiger Punkt für Kollontai, dass sie Emanzipation versteht als etwas, was das alles auseinandernimmt. Ja, klar, Kindererziehung muss sein, Ernährung muss sein, ja, so, aber alles lässt sich ja voneinander trennen und dass sie deswegen gesellschaftliche Praktiken versucht zu finden, also zum Beispiel eben die Volksküche oder das gemeinsame Wohnen oder dann eben, ja, Kinship. Wir gemeinsam sind für die Kinder zuständig. Es ist kein Privateigentum. Und das ist so interessant, dass sie auch aufgrund der eigenen Erfahrung, weil man denkt dann, na ja, das klingt irgendwie so kollektivistisch autoritär. Und dann sagt sie, na ja, aber wenn man es mal nüchtern nimmt, ist es doch so, dass die reichen Frauen ja sowieso die Kinder nicht selber erziehen, ja, also genau wie sie selbst es erlebt hat, sondern alles an Lehrer geben, ja, also bezahlte Lehrer oder öffentliche Lehrerinnen. Also insofern, dass sowieso auch ein bisschen Ideologie ist, ja, also Mythos, genau genommen, die Kinder ja sowieso vergesellschaftet sind, aber die Gesellschaft sich gar nicht dafür zuständig fühlen muss, sondern es immer wieder privatisiert wird, ja, also zu einem Verfügungsrecht einzelner, also eben dieser Kernfamilie.
Ja, total. Und ich glaube auch ein anderer Mythos, der eben auch in diesen queer-feministischen Debatten über Kinship ja auch immer wieder versucht wird anzugreifen, ist ja die Vorstellung, dass biologische Kernfamilien eben dieser Ort sind, wo Menschen eben bedingungslose Solidarität erfahren, Fürsorge erfahren, also sozusagen der Hafen in der Brandung, dass das ja auch am Ende nur für sehr, sehr wenige Menschen gilt. Also, all diese Themen wie physische Gewalt, also auch Missbrauch von Kindern oder auch patriarchale Gewalt, Femizide, also die biologische Kernfamilie, diese Familienzelle sind Orte, an denen all das am häufigsten vorkommt oder auch sämtliche Formen von psychischem Missbrauch. Und man schaut so ein bisschen drüber hinweg und sagt, aber das ist trotzdem eine Institution, eine reproduktive Institution, die wir mit allen Mitteln, trotz aller Probleme, verteidigen müssen. Und es ist ja auch eben eine Kritik, die aus queerer Perspektive immer wieder formuliert wird. Eigentlich, also für wen gilt es eigentlich? Und die meisten Menschen, vor allem queer Personen, erleben die erste Gewalt, die ersten Formen von Ausschlüssen, Diskriminierung ja eigentlich in ihren eigenen Familien. Und diese Vorstellung von, genau, Kinship ist dann ja auch eine Frage der Notwendigkeit des Überlebens auch.
Wie ist es aus deiner Wahrnehmung? Also es sind jetzt mehrere Gesichtspunkte, die mir da durch den Kopf gehen bei dem, was du sagst. Ich meine, ich finde es so erstaunlich, dass sexuelle Gewalt in ihren Überlegungen überhaupt keine Rolle spielt. Ja, also ich habe jetzt natürlich klar dann auch nochmal besonders darauf geachtet. Also sie argumentiert sozusagen für sehr durchlässige Beziehungen, also wie sie sagt, Kameradschaft, die das eben trennen kann, ja, also intime sexuelle Beziehungen und Zusammenleben, aber auch ganz getrennt davon. Und dass es eben auch schwierige Verhältnisse zwischen Frauen und Männern geben kann. Aber Gewalt spielt merkwürdigerweise keine Rolle und es ist ja tatsächlich empirisch so, wie du sagst. Und wenn man jetzt noch denkt, der große Alkoholmissbrauch, ja, der dann ja auch noch dazukommen kann, ja, also dass wir ja tatsächlich in vielen Gesellschaften das massiv haben. Naja, und mir geht so durch den Kopf das, was die Koreaner und Japaner Dämmerungsscheidung nennen, dass Frauen im Alter von Anfang 60 sich von ihren Männern trennen, weil sie sagen, sie wollen jetzt, nachdem sie die Kinder großgezogen haben, nicht jetzt den Mann versorgen bis zum Tod, sondern wollen unabhängig leben. Ja, und also wo man merkt, es gibt diese ganz starken Impulse, auszubrechen aus diesen Zusammenhängen. Und es geht dann da, weil es dann eben eine entsprechende Rente gibt.
Oder man die Kinder schon erzogen hat,
genau,
die Kinder aus dem
erzogen
Haus sind.
Hat. Ja.
Ja, tatsächlich, das hat mich auch gewundert. Ich bin auch an keiner Stelle der Texte von Alexandra Kollontai wirklich über das Thema von sexualisierter Gewalt gestolpert. Ja. Ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat. Ich meine, sie macht ja an einer Stelle so einen ganz interessanten Widerspruch auf. Sie sagt so, ja, also ich schaue mir die Verhältnisse an, in denen wir gerade leben, und ich sehe da eine unentrinnbare Einsamkeit und auch gerade deswegen ja diesen Zwang von Menschen oder dieses Festhalten wollen an der Vorstellung, es gibt da eine andere verwandte Seele, an die ich mich klammern kann und die ich an mich binden kann für immer und ewig. Und dann sagt sie aber im gleichen Moment, naja, aber das kann ja auch gerade nur sein, und das alles spitzt sich ja gerade zu, die sexuelle Krise spitzt sich ja gerade nur zu, weil wir ja sozusagen schon das Licht am Ende des Tunnels sehen, weil da, wir sind ja gerade im Prozess der Revolution und am Ende kommt ja die kommunistische Revolution, und dann, gerade weil wir das Licht am Ende des Tunnels sehen, erscheint unsere Zeit uns umso dunkler. Und vielleicht sind es auch so Überlegungen, wo dann so Dinge wie sexualisierter Gewalt, naja, vielleicht die Verhältnisse, in denen sie gerade ist und die Revolution, die gerade im Gange ist, zu sehr auch in ein schlechtes Licht rücken würden, weshalb sie das Thema vielleicht eher ausspart.
Aber sie sagt so viele kritische Dinge. Deswegen finde ich es, also ich finde es zwar einen guten Gesichtspunkt, aber da sie so viele kritische Dinge sagt zum bisherigen Scheitern der revolutionären Ziele, dass sie sagt, wir scheitern eigentlich an all den Emanzipationsvorstellungen, die wir haben. Wir bieten den Menschen genau nicht genügend Wohnraum, genügend Versorgung, genügend Bildung an. Die Frauen sind nach wie vor immer noch gefangen in diesen Verhältnissen und verbindet es ja mit einer sehr radikalen Kritik der wirtschaftlichen Prozesse, ja, also nach 1917, also wo ich auch dachte, die ist schon sehr kritisch, überhaupt nicht affirmativ.
Das stimmt total. Ich meine, vielleicht ist am Ende die Frage, wer sozusagen ihr imaginiertes Publikum ist.
Ja.
Also sie schreibt ja auch in einem, es gibt ja diesen vierten Brief, glaube ich, an die arbeitende Jugend, heißt er, wo sie auch über die Liebe spricht und welche Rolle Liebe, revolutionäre Liebe in der proletarischen Revolution einnehmen könnte. Und ich glaube, dass sie da sozusagen schon Adressaten, meistens männliche Adressaten hat, die sie sozusagen als Genossen begreifen würde.
Ja.
Und mit denen sie auch über Dinge spricht, die man genossenschaftlich aushandeln könnte. Und dazu gehört vielleicht sexualisierte Gewalt eben nicht dazu, weil es sozusagen schon den Raum des Aushandelnbaren verlässt. Aber sie spricht ja, wie du es auch schon gesagt hast, und das macht ja ihre Texte gerade auch so zeitlos, auch für gegenwärtige, auch ja liberalere Feminismen, würde ich auch sagen. Also sie spricht ja schon sehr viel über Sexismus in dem Sinne. Also nicht sexualisierten Missbrauch, sexualisierte Gewalt, sondern schon das, was wir unter Sexismus verstehen würden. Sie spricht zum Beispiel darüber, auf welche Art und Weise Frauen, die jenseits der Ständeordnung oder Klassenordnung liiert sind, zum Beispiel mit einem jüngeren Mann, einer anderen Klassenangehörigkeit, auf welche Art und Weise die ja geslutshamed werden, wie wir das heute bezeichnen würden, auf welche Art und Weise Männer generell eben in nur so einer überheblichen Art meinen, irgendwie Frauen zu ihrem Eigentum erklären. Also über all diese Dinge und über die Degradierung und über die, auch sie schreibt auch, dass Frauen ja auch in der Gesellschaft ihnen keine eigene Persönlichkeit zugesprochen wird, sondern nur als Anhängsel von Männern. Also all das, was wir heute so unter auch Sexismus verstehen würden, all diese Dinge spielen eine große Rolle bei ihr.
Ja, eine entscheidende Rolle. Also also Frauen, die für die Werbung genutzt werden oder eben als Groupies. Also
ich dachte nur, weil wir eben über Care-Arbeit gesprochen haben.
Ja.
Also was ja schon so ein Problem ist in ihren Überlegungen, ist ja diese grundsätzliche Abwertung von Care-Arbeit, die sie ja auch an einer Stelle als beschränkt und unproduktiv bezeichnet.
Immer wieder kommt das.
Genau.
Ich finde, das ist ein guter Punkt.
Es gar nicht darum geht, das umzuorganisieren, sondern das ist schon eine Hierarchie der Form der Arbeit gibt und sie das ja eigentlich komplett am liebsten
ganz
so
weg.
Ganz weg haben wollen würde. Das ist schon.
Das finde ich eigentlich ich bin da so ambivalent, weil was ich daran überzeugend finde, ist ja, dass sie sich damit auch gegen ein bisschen gegen diese Art von könnte man sagen, Transformismus wendet. Also wir machen das ja jetzt so, dass wir sagen, wir halten an der Familie fest, aber wir schaffen eine neue Balance von Vereinbarkeit von Beruf und Haushalt, ja. Mhm. Und dann strengen sich alle an, dann ist die Kritik da, dass es eben nicht nur die Frauen sind, die das hinkriegen sollen, sondern auch die Männer, also machen es dann auch die Männer. Aber letztlich bleibt das Familienmodell intakt. Mhm. Und es wird dann eben auch legalisiert, ja, für die Schwulen und Lesben. Also das hat, und sie argumentiert ja jetzt so, und ich finde das auch wirklich ein Problem, dass sie dann immer wieder sagt, diese ganze Arbeit ist nicht produktiv.
Ja,
und wir haben ja über Care- und Reproduktionsarbeit ein ganz anderes Verständnis mittlerweile, dass eben auch das durchaus Teil der gesellschaftlichen Arbeit ist. Aber die Gefährlichkeit unserer Argumentation besteht jetzt darin, dass wir damit plötzlich dieses Familienmodell irgendwie doch wieder als Utopie restaurieren. Es könnte uns gelingen, wenn wir das in eine neue Balance bringen. Und sie sagt, nein, wir müssen eigentlich die gesellschaftliche Arbeit komplett anders organisieren. Das heißt, wir müssen das voneinander trennen. Also die emotionale Seite, die sexuelle Seite, die, wenn man so will, die freundschaftliche Seite, das alles. Ja, und was ist dann produktiv? Ne, das ist so. Aber weißt du, das macht so meine, ich lese das und ich finde das auch so eine ganz komische Abwertung. Ja, aber gleichzeitig gibt es auch einen ganz vernünftigen Gesichtspunkt daran. Und weil das führt mich eben auch zu dieser Frage. Ja, wohin zielt das eigentlich alles? Haben wir die Hoffnung, ja, unter besseren Bedingungen schaffen wir dann wirkliche Liebesverhältnisse, wirklich gute Intimbeziehungen, wirklich gute Familie? Und ich glaube, dass sie da ganz radikal ist und sagt, nein, das ist nicht das Ziel. Also dieses kommunistische Verhältnis zwischen Mann und Frau besteht nicht darin, dass dann die gelingende romantische Beziehung und Liebe entsteht, weißt, sondern also so verstehe ich ihren Punkt. Ja.
Aber ich finde, da macht sie sehr viele unterschiedliche Punkte. Also sie sagt ja schon an einer Stelle, die romantische Liebe oder die biologische Kernfamilie folgt dem Dogma, alles für die Familie. Und wir wollen aber eine Gesellschaft erziehen, die sagt, alles fürs Kollektiv.
Ja.
Aber an anderen Stellen sagt sie dann schon so, dass es schon auch darum gehen muss, wie schaffen wir individuell glücklichere Beziehungen, aber am Ende eben Beziehungen, die nicht im Widerspruch zu den Interessen des Kollektivs stehen. Also ich würde gar nicht sagen, dass sie den Bereich der romantischen Liebe oder der familiären Liebe komplett abschaffen möchte. Kollontai schreibt ja auch immer wieder, also ich glaube auch, um ihre KritikerInnen und die Menschen, die in Panik verfallen, zu beruhigen, wenn sie sagt, wenn ich sage, dass die kommunistische Gesellschaft dafür verantwortlich ist, die Kinder zu erziehen und verantwortlich für die Kinder ist, heißt es nicht, dass die biologischen ErzeugerInnen nun gar keinen Kontakt mehr zu den Kindern haben sollen.
Genau.
Sondern,
nein,
dass
im Gegenteil, ausdrücklich betont.
Genau, dass sie ausdrücklich daran auch beteiligt sein sollen, aber dass eben die Verantwortlichkeiten sich verschieben. Und sie sagt ja auch, es geht nicht darum, Liebe zu verringern oder auf eine Art und Weise eine Systematik reinzubringen, die die Liebe komplett auch von anderen Fragen der Arbeit, der Genossenschaftlichkeit etc. abspaltet, sondern im Grunde eine Vielheit an Empfindungen, an Feinfühligkeit erzeugt. Aber natürlich alles im Sinne der proletarischen Revolution, um am Ende das proletarische Ideal einer Gesellschaft hervorzubringen, die auf Genossenschaftlichkeit und Einigkeit sozusagen fundiert. Ja. Also gerade was ihr auch gerade auch so aktuell macht, also ich bin erst in der Vorbereitung auf die Folge hier eigentlich über ihre Definition von Liebe auch gestolpert. Mhm. Und ich finde das total schön. Also sie sagt ja, Liebe ist eine seelische Emotion, ein Gefühl verbindenden und folglich organisierenden Charakters.
Ja.
Und das finde ich sehr schön beschrieben, weil das ja auch bedeutet, dann überall, wo Liebe ist, ist Organisation im Sinne von sich verbinden, gemeinsam Infrastrukturen aufbauen, gemeinsame Lebensgrundlagen erschaffen und verteidigen. Und das ist gerade natürlich in Zeiten von Kriegen, Umweltkatastrophe, den Krisen des Kapitalismus, glaube ich, auch ein sehr dringliches Bedürfnis von sehr vielen Menschen. Also nicht nur die Dinge dabei zu beobachten, wie sie zugrunde gehen und auch nicht nur die Dinge abschaffen zu wollen, also den Kapitalismus, die herrschenden Verhältnisse, die Gewalt abschaffen zu wollen, sondern sich auch zu fragen, welche Lebenspraktiken, Alltagspraktiken, Beziehungsweisen wir dem entgegensetzen zu können oder in der Lage sind, entgegenzusetzen, um Organisationsstrukturen bzw. aufzubauen, die auch Leben erschaffen und erhalten. Und das steckt für mich sehr in dieser Definition von ihr drin, finde ich sehr schön.
Ja, sehr schön. Jo, ich finde dein Einstieg jetzt zu diesem Argument, zu dieser Überlegung, nochmal interessant, also alles für das Kollektiv, also nicht für diese romantische Paar, die große Ehe. Ich meine, das, was ja in der feministischen Diskussion vielfach und energisch kritisiert wurde, bis jetzt zu jüngeren Publikationen, also die Familie eben aufzugeben, aufzulösen. Und der interessante Punkt ist ja bei Marx und Engels im Kommunistischen Manifest, dass sie sagen, freie Entfaltung einer jeden Person als Bedingung der freien Entfaltung aller. Mhm. Das ist ja genau genommen antikollektivistisch gedacht. Das ist ja eigentlich ein Primat des Individuums. Und du hast ja ganz am Anfang, finde ich auch sehr schön, von den Freiheitsrechten, den Emanzipationsrechten der Kinder gesprochen. Und Freiheit heißt ja auch, wir gestalten die Bedingungen mit, unter denen wir leben. Also als Kind, wie will ich lernen? Also ist die Schule, sind die Eltern? Also will ich eigentlich mit diesen Menschen zusammenleben? Die habe ich mir ja nicht ausgesucht, die zufällig meine biologischen Eltern sind. Will ich in dieser Form an diesem Ort leben? Würde ich nicht eigentlich viel lieber woanders wohnen? Also wenn ich so an mich denke mit 13, 14, ich habe das gehasst, ja, bei meinen Eltern zu sein. Ich wollte viel lieber ganz woanders sein. Ja, und das heißt eben, die Verhältnisse umzugestalten. Ja, also die Lernverhältnisse, die Arbeitsverhältnisse. Und ja, das stört mich fast ein bisschen bei Kollontai, dass sie auch da so einen richtig guten Impuls hat. Aber diese, wie kann man sagen, diese Freiheitsmöglichkeit der Gestaltung, ja, also dass sie das gar nicht so richtig, das eben nicht so thematisiert.
Ja. Also ich glaube, dass auch sozialistische, abolitionistische FeministInnen ja heute auch in ihrer Debatte nicht umsonst immer wieder betonen, Freiheit ist sozusagen immer gekoppelt auch an die Grundbedingungen von Abhängigkeit. Also gerade weil wir voneinander abhängig sind, müssen wir diese Abhängigkeitsverhältnisse anerkennen und sie in dem Sinne so formen, dass sie die größtmögliche Freiheit letztendlich für alle hervorbringen. Und ich glaube, dass dieser Abhängigkeitsgedanke bei Kollontai eine sehr geringfügige Rolle spielt und was vielleicht auch letztendlich dazu führt, dass sie generell dieses Thema, wie wir gerade schon festgestellt haben, von Care-Arbeit, füreinander sorgen und was eigentlich all das letztendlich auch in einem Prozess des der Transformation alles eigentlich für eine Bedeutung hat und dass auch eben care-arbeitende Menschen revolutionäre Subjekte sind oder Teil einer Revolution sind, all das ja so ein bisschen außen vor lässt.
Ja, das ist, also ich habe auch manchmal, also jetzt, das ist auch speziell dieses Buch, was wir hier jetzt also zum Bezugspunkt gemacht haben, die Situation der Frauen der Gesellschaft, dass es da eigentlich sowas gibt wie so eine Art Infrastruktursozialismus. Dass sie sagt, ja, wie will ich das alles machen? Durch die Umgestaltung der sozialen Rechte, der Arbeitsorganisation, des Schutzes der Mutter, was wir ja immer noch nicht haben, ja, also der lange Schwangerschaftsurlaub, der gleiche Lohn für gleiche Arbeit, die entsprechend gute Ausbildung dann auch für die Frauen. Das sind ja so ganz viele Maßnahmen, die sie vorschlägt und von denen wir ja bis heute vieles gar nicht eingelöst haben. Also insofern ist sie da schon sehr weit.
Aber auch nicht nur. Also sie betont ja auch immer wieder in ihren Texten, dass eine tatsächliche Transformation im Sinne der proletarischen Revolution nur gelingen kann, wenn es auch eine grundlegende Reform des Psychischen gibt. Also das ist ja, das geht ja schon für sie Hand in Hand. Und genau wie du es eben auch schon gesagt hast, also sie sagt ja auch nicht nur, wir müssen sozusagen die Infrastruktur ändern, die ökonomischen Bedingungen und der Rest klärt sich dann von selbst. Sondern ihr geht es ja schon auch um eine Art von Präfiguration. Also im Hier und Jetzt zu sagen, wenn wir jetzt sagen, in der Gegenwart, wo all diese Infrastrukturen noch nicht geschaffen sind, kriegen wir es nicht hin, eben Verhältnisse, Beziehungen, Beziehungsweisen zu schaffen, die solidarisch und genossenschaftlich sind, ist es ja eigentlich ein Eingeständnis einer Niederlage. Ja. Und wir müssen diese
Oder
Dinge ja vorwegnehmen.
Ja, es ist, ich weiß gar nicht, ob man von Niederlage reden sollte. Es ist eine unglaubliche Erweiterung des Verständnisses von Emanzipation. Also in der Tradition zu denken, es würde reichen, die Eigentumsverhältnisse zu ändern und die Arbeitsorganisation, das ist es eben nicht, sondern es braucht genau die geschlechtliche Arbeitsteilung. Und ich finde es ganz schön, dass du darauf hinweist, auch wenn man so will, die organische Zusammensetzung des Subjekts, andere Gefühle, andere Muster des Denkens, also dass sie sagt, radikale Veränderung der Lebensweise, ja, die eben alles das mit einschließt.
Und aber auch da hat sie auch einen sehr geschlechtsspezifischen Blick, was ihr Denken auch wieder so aktuell macht, weil sie dann auch sagt, in der Gegenwart, in der wir leben, gibt es ja schon den Anspruch von Empathie und sich in den anderen hineinversetzen zu können. Aber das sind alles nur Fähigkeiten, die von Frauen erwartet werden und die Frauen anerzogen werden. Mhm. Und dann sind wir ja wieder bei sehr aktuellen Debatten zu Mental Load, emotionaler Care-Arbeit, also der ungleichen Verteilung von Dinge vorausdenken, vorausplanen, was auch sehr vergeschlechtlichte Tätigkeiten sind. Und dann sind wir aber wieder bei einer Debatte von emotionaler Arbeit, von Care-Arbeit, die sie aber auch gleichzeitig ja auch auf eine gewisse Art und Weise ausspart. Also es sind dann immer sehr, sehr viele kleine Samen, die sie da streut, aber es ist zum Teil schwierig, das in ihren Texten tatsächlich sprießen und wachsen zu sehen. Die Transferleistung muss man dann eben selbst machen.
Genau, aber ich finde, es ist eine wunderbare Hinterlassenschaft. Und es ist gar nicht erstaunlich, dass wir in den unterschiedlichen Generationen über die Jahre immer wieder auch auf diese Texte, die ja letztlich auch so unausgeführt sind, vieles ist einfach so angedeutet, dass wir auf die zurückkommen. Scheder, ganz, ganz vielen herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch und für die Gesichtspunkte. Vielen Dank.
Sehr gerne. Dank für die Einladung.